ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Ob alte Zöpfe, die abgeschnitten, oder Fesseln, die abgelegt, oder Fahrt, die aufgenommen werden müsse. Die Bilder, die die Ampelkoalitionäre heute bemühten, die sollten alle das gleiche Signal geben. Es muss Tempo gemacht werden. Ob beim Wohnungsbau, der Energiewende oder der Digitalisierung. Wie das gelingen soll, darum ging es bei der ersten Kabinettsklausur der neuen Bundesregierung, die sich hier vor dem Bundeskanzleramt aufstellt. Kanzler Scholz trat zuletzt zwar nicht gerade forsch in der Öffentlichkeit auf, aber die ersten vorzeigbaren Ergebnisse, die soll es dann schon im Laufe des Halbjahres geben. Mal sehen. Währenddessen bereitet sich auch die größte Oppositionspartei auf ihre neue Rolle vor. Beim Parteitag morgen will die CDU nicht nur Friedrich Merz offiziell zu ihrem neuen Vorsitzenden küren, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Weichen stellen. Kirsten Gierschek.
Monitorgrüppchen statt Stehempfang, Technikproben statt Delegiertenabend und Kabel verlegen statt Strippen ziehen. Bei einem virtuellen Parteitag entfällt viel, was sonst Parteitage ausmacht, die Abstimmungsgespräche am Rande. Ist ja auch nicht nötig, könnte man meinen, denn der neue CDU-Chef steht ja fest. Doch auch Parteivorstand und Präsidium werden neu gewählt.
Wenn es so kommt, wie ich es vermute, dann werden wir 2/3 in der Führung der Partei neu gewählt sehen. Und das heißt, das ist wirklich ein Neuanfang personell. Und dann geht es darum, auch in den Themen den Neuanfang zu setzen. Und da liegt viel Arbeit vor uns.
Er soll diese Arbeit leisten, Carsten Linnemann, bisher Chef der wirtschaftsnahen Mittelstandsunion. Zuständig für das neue Grundsatzprogramm. Für manche der Beweis, dass mit Personen auch Richtung vorgegeben wird. Er selbst betont:
Wir dürfen als Partei jetzt nicht den Fehler machen und meinen, wir müssten irgendwie rechter werden oder linker werden, sondern wir müssen profilierter werden. Die Menschen müssen wissen, wofür wir stehen.
Dass Merz den Wirtschaftsflügel fördert, freut viele Konservative. Verstört hat sie dagegen diese Personalie, Karin Prien. Die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, gesellschaftspolitisch eher liberal, baut vorsorglich schon Brücken.
Nach meiner tiefen Überzeugung werden Wahlen am Ende in der Mitte gewonnen. Und dennoch ist es Aufgabe der Union, auch das konservative Spektrum abzudecken und auch konservativen Menschen in unserem Land eine Heimat zu bieten.
Etwas ruppiger wird es bei den Kampfkandidaturen. Auf 7 Plätze im Präsidium bewerben sich 8 Kandidaten. Gegen die Vorsitzende der Frauenunion und Merkel-Vertraute Annette Wiedmann-Mautz bringt die junge Union Ronja Kemmer in Stellung und streut Zweifel an der eigentlich schon beschlussreifen Frauenquote.
Ich persönlich sehe viele Frauen, gerade viele jüngere Frauen, die sagen, sie wollen am Ende nach oben, weil sie gut sind und nicht, weil sie eine Frau sind. Das sagen sie mir. Aber am Ende ist das eine Debatte, die ein Bundesparteitag entscheiden muss.
Die Chefin der Frauenunion kontert, es brauche die Quote. Morgen kandidierten zwar so viele Frauen wie noch nie für die Parteispitze, das sei aber nicht überall so.
Jetzt gilt es, auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dies kein einmaliges Ereignis ist, sondern dass es nachhaltig von der Basis bis in die Spitze in unserer Partei das Prinzip wird.
Nichts mit Frauen oder Quote, sondern nur mit Macht hat dann noch eine Personalie zu tun, die nicht auf dem Parteitag geklärt wird. Wer führt in Zukunft die CDU-Fraktion im Bundestag? Ralf Brinkhaus oder Friedrich Merz?
Und aus Berlin ist mir zugeschaltet Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Universität Bonn. Guten Abend, Frau Reuschenbach.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Alle Augen sind zunächst mal auf den neuen Parteichef gerichtet, aber es wird ja praktisch die gesamte Parteispitze ausgetauscht, große Teile zumindest. Was spricht dafür, dass dieser Neuanfang gelingen könnte?
Nun, also Friedrich Merz alleine ist sicherlich nicht das Symbol für den Aufbruch in der Partei. Aber die Tatsache, dass man jetzt tatsächlich die gesamte Führungsriege fast nahezu neu aufstellt, dass viele junge, viele noch nicht bekannte oder weniger bekannte Personen in die Gremien der Partei vorrücken werden und natürlich auch das Team, mit dem der Parteivorsitzende antritt. Denn wir sehen ja einen etwas gewandelten Friedrich Merz im Vergleich zu seinen ersten beiden Anläufen zum Parteivorsitz. Hat er ja sich dieses Mal als Teamplayer präsentiert und damit nicht nur neue Gesichter neben sich, sondern auch neue Themen neben sich gerückt. Und das kann natürlich durchaus ein Signal sein für einen Neuanfang in der Partei.
Und zu diesem Wandel, zu den neuen Themen gehört wohl auch, dass Friedrich Merz das Soziale zuletzt so besonders betont hat. Aber wünschen sich seine Anhänger nicht gerade, dass er das konservative Profil der CDU wieder schärft nach den Merkel-Mittejahren?
Ja, in der Tat. Friedrich Merz hat einen sehr klaren Auftrag, ein Votum bekommen durch die Mitgliederbefragung der CDU. Aber natürlich gewinnt man Wahlen nicht alleine mit den Mitgliedern, sondern es wird für ihn, genauso wie für alle anderen Vorsitzenden vor ihm, die sich an dieser Aufgabe versucht haben, jetzt eben darauf ankommen, eine integrative Wirkung zu haben, nämlich einerseits zu den Mitgliedern, die sich genau das von Ihnen beschriebene Profil wünschen, einen konservativeren, wirtschaftsliberaleren Kurs, gelegentlich sicherlich auch eine klarere Kante, markigere, kernigere Führung einerseits und auf der anderen Seite aber die Wählerinnen und Wähler oder vielmehr das Wählerpotenzial abzurufen, das die Partei hat. Und das liegt ganz klar in der politischen Mitte. Und das zeigen ja auch die Zahlen im Nachgang der Bundestagswahl. Da hat die CDU in der Breite verloren, bei den Jüngeren genauso wie bei den Älteren. Und sie hat vor allem verloren in der politischen Mitte, nämlich unter anderem an die SPD und an die Grünen.
Der erste Streit ist programmiert, wenn es nämlich um den Fraktionsvorsitz im Bundestag geht. Der bisherige Chef, Ralf Brinkhaus, der will bleiben. Merz hat sich noch nicht öffentlich entschieden, aber eigentlich immer dafür, dass das in einer Hand liegen sollte. Wie schätzen Sie, wird das ausgehen?
Naja, das ist jetzt sozusagen die erste Bewährungsprobe, folgt auf dem Fuße, kann man sagen, für den neuen Parteichef. In der Historie der Partei und auch vom Typ her würde ich Friedrich Merz tatsächlich so einschätzen, dass er durchaus nach dem Fraktionsvorsitz greifen wird. Aber natürlich kann die Partei sich vor dem Hintergrund der vergangenen 2 Jahre und der nahezu endlosen Personaldebatten und Machtkämpfe, die es gegeben hat, wohlgemerkt zu Lasten der programmatischen Arbeit, es jetzt nicht sich leisten, nochmal unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden wieder in eine solche Diskussion zu gehen. Das heißt, Friedrich Merz kann jetzt direkt seine politische Führungsqualität unter Beweis stellen und sollte er den Fraktionsvorsitz ab Mai übernehmen wollen, bis dahin ist Ralf Brinkhaus ja noch gewählt, dann wird man sicherlich auch darauf schauen, wie er jemanden wie Ralf Brinkhaus, der jetzt eben auch ein sehr bekanntes Gesicht dieser Bundestagsfraktion war in den vergangenen Jahren, wie er so jemanden jetzt aktiv in die Parteiarbeit einbindet und die Partei zusammenhält, um solche Debatten, Diskussionen zu vermeiden. Und dann haben wir wohlgemerkt noch nicht darüber gesprochen, wie dann das Verhältnis zwischen CDU und CSU künftig aussehen wird.
Das wird spannend da. Aber schauen wir noch kurz auf die Bundesregierung. Die hatte heute ihre erste Kabinettsklausur. Ist es noch zu früh für eine erste Bewertung des Ampelstaats?
Ja, wir sagen ja gerne, dass allen neuen Regierungen, wenn sie ihr Amt antreten, eine 100-tägige Schonfrist zukommt. Wir haben jetzt die Situation, dass außer Hubertus Heil alle Ressorts neu besetzt wurden. Die Ministerinnen und Minister müssen sich einarbeiten, Antrittsbesuche finden statt. Aber de facto war dieser Start der Ampelkoalition ein Kaltstart, ein Start im Krisenmodus, vor allem natürlich geprägt durch die Pandemie und jetzt auch durch die Situation in der Ukraine. Und insofern ist dieser Aufbruchsmoment, den man auch gemeinsam formuliert und auch zelebriert hat zum Beginn dieser Koalitionsarbeit, ein Stück weit von der politischen Realität eingeholt. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, mit diesen Teambuilding-Maßnahmen wie dieser Klausur heute, dann auch tatsächlich die Grundlagen zu schaffen, damit wir in vielleicht dann 60 Tagen eine 100-Tage-Bilanz ziehen können und man dann auch etwas vorzuweisen hat. Denn die Koalition hat sich ja sehr viel vorgenommen und die heutige Bekanntgabe, dass nun zum 1.10. etwa die Erhöhung des Mindestlohns kommen soll, ist ein zentrales Wahlversprechen des Bundeskanzlers der Partei der SPD gewesen. Aber viele andere, noch viel umfangreichere Themen, gerade im Bereich von Klima- und Energiepolitik, liegen ja auf der Agenda. Insofern würde ich sagen, heute ist man noch ein wenig zurückhaltend, aber sicherlich wird man in den nächsten Monaten da ganz genau hinschauen, denn die Ampelparteien haben auch die Erwartungshaltung selber mit dem, was sie im Koalitionsvertrag formuliert haben, sehr hochgelegt.
Frau Reuschenbach, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung nach Berlin.
Ich danke Ihnen.
Dass in der neuen Legislaturperiode auch Sie mit dabei sind und im Parlament eine Rolle spielen, das haben Sie einzig und allein dem Umstand zu verdanken, dass Sie 3 Direktmandate gewannen und diese Sonderregelung die 5%-Hürde aushebelte. Denn bei der Bundestagswahl war die Linke von 9,2 auf 4,9% abgerauscht. Das linke Selbstverständnis stand Kopf. Doch welchen Kurs will die übrig gebliebene Fraktion nun im Rahmen ihrer Möglichkeiten fahren? Wie die Trendwende schaffen? Das wollte sie in einer 2-tägigen Klausur abstecken, aber es gab nach diesem Wahldesaster natürlich auch eine Menge aufzuarbeiten. Und das verlief erwartungsgemäß nicht gerade harmonisch, wie Kerstin Palzer berichtet.
Vielstimmigkeit. So nennen es die Linken, wenn sie nicht einer Meinung sind. Zwischen Fraktions- und Parteispitze harmoniert es nicht. Das ist ein offenes Geheimnis. Via Twitter streiten sich die Linken quasi öffentlich, wer schuld ist an der Wahlniederlage. Der ehemalige Parteichef Klaus Ernst fordert Neuwahlen für die Parteiführung. Das Echo kommt sofort. So würde man das Projekt Linke unter 5% weiter voranbringen, twittert eine Fraktionskollegin. Klaus Ernst, der Porsche-Fahrer, wurde von seiner Fraktion zum Klimaausschussvorsitzenden ernannt. Für viele Klimaaktivisten, auch in der Linkspartei, ein Ärgernis. Bei seiner Kritik an der eigenen Parteiführung bleibt er.
Es ist genau dieselbe Situation wie in der CDU, wie bei uns. Ein Debakel. Bei uns ist es Debakel noch größer gewesen als bei der CDU, weil bei uns ging es eigentlich um den Einzug in den Bundestag, den wir gerade noch geschafft haben. Und ich denke, da ist es gut, wenn man die Debatte mit den Mitgliedern führt und auch die Mitglieder mitreden lässt, wie es weitergeht.
Die Parteichefin, die von der Wahl durch die Mitglieder betroffen wäre, sieht es anders.
Ich halte es für sinnvoller, das auf Parteitagen zu klären.
Eine gespaltene Partei, so twittert auch der linke Abgeordnete Korte vor der Fraktionsklausur. Der Fraktionschef bringt es dann deutlich auf den Punkt.
Wenn wir die Auseinandersetzung, wie wir sie in den letzten 4 Jahren geführt haben, fortsetzen, dann ist das die letzte Fraktion.
Das Ende der Linken im Bundestag? Dabei gäbe es ja Aufgaben. Soziale Opposition will man sein. Sich kümmern um Industriearbeiter, wenn es ihre Branchen nicht mehr gibt. Sich einsetzen für Menschen mit kleinen Einkommen, bei steigenden Preisen, niedrigen Renten, hohen Energiekosten.
Was wir im Moment erleben, ist, dass Klimapolitik vorwiegend gemacht wird über Verbrauchspreise. Das halten wir für den falschen Weg. Es ist ineffektiv und es ist auch unsozial, weil es immer die Menschen besonders trifft und belastet, die jetzt schon große Schwierigkeiten haben, die jetzt schon wenig haben.
Jetzt will man um das politische Comeback kämpfen, sich wieder auf Ostdeutschland konzentrieren.
Wir wollen Interessenwahrnahme auch in der Form, dass eben Löhne, Gehälter in Ostdeutschland steigen, dass man sich, ich sag das mal so, Klimawandel auch leisten kann.
Die Fraktion ist schon auf 39 Abgeordnete geschrumpft. Doch der interne Streit überschattet noch immer die Sachpolitik bei den Linken.
Und zur aktuellen Situation bei der Linken hat Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Wozu braucht man eigentlich noch die Linkspartei? Der Wähler hat mit 4,9% eine klare Antwort gegeben. Hätte man sich nicht mit 3 Direktmandaten gerettet, gäbe es im Bundestag keine Linksfraktion mehr. Auf alle Fälle hat die Partei einen gewissen Unterhaltungswert. Statt nach der Wahlniederlage zusammenzurücken, fetzt man sich auf der offenen Bühne der sozialen Netzwerke. Dazu kommen ein Ex-Parteivorsitzender, der zum Wahlboykott der eigenen Partei aufruft, eine Ex-Fraktionsvorsitzende, die in Talkshows die Impfverweigerin gibt und eine hilflose Parteiführung. Eigentlich sollte mit den neuen Vorsitzenden Susanne Hennig-Welso und Janine Wissler alles besser werden, es ist aber alles schlechter geworden. Beiden fehlt es an Führungsstärke. Und dann nimmt die Ampelkoalition der Partei noch die Themen weg mit einem höheren Mindestlohn und einer Kindergrundsicherung. Also zurück zu den Wurzeln und eine Neuauflage als Ostpartei? Auch dieser Zug ist abgefahren, das zeigen die Wahlergebnisse bei Landtags- und Bundestagswahlen zwischen Ostsee und Erzgebirge. Dabei könnte die Linke gerade jetzt einen hohen Gebrauchswert haben als soziale Opposition, wenn es um die finanziellen Folgen von Klimaschutz, Energiewende und Inflation geht. Doch der Lärm des permanenten parteiinternen Familienkrachs übertönt ihre durchaus sinnvollen Vorschläge. Und nur zur Unterhaltung? Da braucht man die Linkspartei nicht.
Die Meinung von Tim Herden. Eine diplomatieintensive Woche neigt sich dem Ende zu. Die Bemühungen um einen Ausweg aus der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze, die liefen auf Hochtouren in diesen Tagen. Aber was sie gebracht haben, die Bemühungen, das ist nicht so ganz einzuschätzen. Versuchen wir es mal. Nach dem Treffen von US-Außenminister Antony Blinken und Russlands Außenminister Sergei Lavrov heute in Genf, da gibt es auf der Habenseite jetzt offenbar ein klareres Verständnis der gegenseitigen Anliegen und Positionen sowie die Vereinbarung, weitere Gespräche zu führen. Auf der Soll-Seite steht aber weiterhin die Befürchtung des Westens vor einem russischen Einmarsch in der Ukraine. Claudia Buckenmeier.
Ganz geschäftsmäßig sei man miteinander umgegangen, direkt und nicht polemisch. Der amerikanische Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lavrov sind sich einig. Es geht in Genf nicht um einen Durchbruch, sondern darum, einander besser zu verstehen. Die Fronten im Ukraine-Konflikt sind geblieben. Wir und alle unsere Partner wollen sicherstellen, dass wir alles tun, um Russland klarzumachen, dass wir schnell, heftig und geeint reagieren werden auf jede Form eines Angriffs gegen die Ukraine. Russland dagegen streitet ab, einen solchen Einmarsch zu planen. Russland hat nie, nirgends und zu keinem einzigen Zeitpunkt das ukrainische Volk bedroht. Doch die Übungen der russischen Truppen in der Grenzregion zur Ukraine sprechen eine andere Sprache. An die 100.000 Soldaten sind vor Ort. Auf der anderen Seite liefern NATO-Mitglieder Waffen an die Ukraine. Hier Bilder von britischen Panzerabwehrraketen. Auch aus den USA kommt militärisches Gerät. Mehr als je zuvor, heißt es aus dem Weißen Haus. Blinkens erklärte Strategie: Abschreckung und Diplomatie. Sein Ziel? Ein Rückzug der russischen Soldaten aus dem Grenzgebiet. Russland dagegen will eine Garantie dafür, dass die Ukraine kein Mitglied der NATO wird. Bisher keine Annäherung, aber man will weiter reden. Das ist wünschenswert und vernünftig, aber das hängt auch von Russland ab. Blinken stimmt zu, dass der Dialog vernünftiger sein sollte. Ich hoffe, das wird alles weniger emotional, aber eine Garantie gibt es nicht. Als nächstes auf dem Programm schriftliche Diplomatie. Die USA wollen einen Brief der russischen Seite beantworten, schon nächste Woche. Es geht um russische Sicherheitsbedenken. Dann könnten sich auch die Präsidenten wieder treffen. Beide sind dafür wohl offen.
Dieser Ort ist nicht gerade die Gegend für feine Gerüche. Kläranlagen sind nun mal nichts für sensible Nasen. Doch die Abwasseraufbereitung könnte in der Pandemie eine wichtige Rolle übernehmen und so etwas wie ein Frühwarnsystem für die nächste Corona-Welle sein. Denn der Mensch scheidet schon winzige Virenteile aus, bevor er sich überhaupt krank fühlt und testen lässt. Und so können schon mehrere Tage vorab Spuren des Coronavirus im Abwasser nachgewiesen werden. Ole Hilgert war natürlich nur am Rande der Aufbereitungsbecken und doch mittendrin in Berlin, um dort zu erfahren, wie das genau funktioniert.
Das Klärwerk Berlin-Ruhleben. Hier landet das Abwasser von mehr als 1 Million Menschen. Pro Sekunde kommen durchschnittlich 4000 Liter hinzu. Diese stinkende Brühe, sie kann Aufschluss geben über das Corona-Infektionsgeschehen. Denn mit den Ausscheidungen der Menschen gelangen auch Viruspartikel ins Abwasser. Routinemäßig entnehmen die Berliner Wasserbetriebe hier Stichproben, vollautomatisch und rund um die Uhr.
Er zieht im Prinzip aus dieser Hauptleitung alle 2 Stunden. Die Flüssigkeit, die geht, wird hier durchgelaufen und dann alle 2 Stunden beprobt er Fläschchen für Fläschchen.
Das betriebseigene Labor überprüft das Abwasser ständig auf Schadstoffe und nun auch auf das Coronavirus. Ein Teil der Proben wird umgefüllt und mit Etiketten versehen.
Damit stellen wir sicher, die Proben wurden genommen, die Proben werden rausgeschickt. Wir packen sie dann ein, wir müssen sie kühlen. Es ist ganz wichtig, dass die Proben wirklich immer gekühlt sind.
Und dann geht es auf den Weg, per Kurier quer durch die Stadt. In Empfang genommen werden die Abwasserproben von Emanuel Wieler, Molekularbiologe am Max-Delbrück-Zentrum. Das Forschungslabor arbeitet eng mit den Berliner Wasserbetrieben zusammen. Zunächst isolieren die Wissenschaftler die Coronavirus-Partikel aus den Proben.
Abwasser ist natürlich ein riesiges Sammelsurium, vor allem von Bakterien, aber auch ganz anderen Viren, also Pflanzenviren, Durchfallviren und so weiter. Und was wir verwenden, um SARS-CoV-2 nachzuweisen, ist die PCR. Das kennt man ja mittlerweile, ist genau dieselbe Methode wie auch bei der Diagnostik aus Abstrichen. Damit können wir nachweisen, haben wir SARS-CoV-2 drin und wenn ja, wie viel ungefähr.
Die Daten wertet die Forschungsgruppe am Computer aus. Ein speziell entwickeltes Programm errechnet, welche Virusvarianten wie oft gefunden werden, zum Beispiel Delta oder Omikron.
Wir wissen, wie das ursprüngliche Virus im Ganzen aussieht. Dann nehmen wir die Abwasserteile, bauen es ungefähr so wieder zusammen und können dadurch aber auch sehen, welche Teile sich systematisch verändert haben, was wir dann als Mutation sozusagen deklarieren.
Die Daten zeigen den schnellen Anstieg der Omikron-Variante in Berlin und das etwas früher und mit deutlich weniger Aufwand als die Meldezahlen der Gesundheitsbehörden. Abwasser als Frühwarnsystem. Laborleiter Markus Landthaler ist überzeugt, dass das funktionieren kann.
Das gibt eine Vielzahl von Arbeiten von US-amerikanischen Labors, anderen europäischen Labors, die darauf hindeuten, dass eben die Beprobung von Abwasser darauf hindeuten kann, früher als es durch die diagnostischen Tests zu erkennen ist, Aufschluss über die Inzidenzrate zu bekommen.
Ein Vorsprung, der helfen könnte, Pandemiemaßnahmen früher und gezielter einzuleiten. Die Berliner Wasserbetriebe kooperieren bereits mit weiteren Laboren. Von systematischer Corona-Suche im Abwasser sei Deutschland aber noch weit entfernt.
Ich würde sagen, Berlin ist schon relativ jetzt gut mit dabei, dadurch, dass wir eben so eine reguläre Analytik fahren seit dem Sommer 2021. Man müsste aber, um dann international mitzukommen, auch deutschlandweit mitzukommen, viel mehr tun. Also da gibt's Karten, die sind schon etwas, ernüchternd, sage ich mal. Da ist Deutschland ziemlich hinten dran.
Ein groß angelegtes Abwassermonitoring müsste von der Politik beschlossen werden. Da sind sich alle Beteiligten einig, vor allem mit Blick auf künftige Pandemieausbrüche.
Vor der nächsten Bund-Länder-Runde am kommenden Montag wird über den Umgang mit PCR-Tests diskutiert. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen bereitet die Bundesregierung Regelungen vor, die Beschäftigten in der kritischen Infrastruktur Vorrang geben sollen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, betreffen die Pläne sowohl die knappen PCR-Testkapazitäten als auch die Kontaktnachverfolgung. Priorität sollen dabei Beschäftigte aus gesellschaftlich wichtigen Bereichen haben, etwa aus dem Gesundheitswesen, der Polizei, Feuerwehr und der Energieversorgung. Das Bundesarbeitsministerium hat einen Gesetzentwurf für die Erhöhung des Mindestlohns ausgearbeitet. Er soll zum 1. Oktober auf 12 Euro pro Stunde steigen. Bislang liegt er bei 9,82 Euro. Die Erhöhung war ein zentrales Wahlkampfthema der SPD. Normalerweise wird der Mindestlohn von einer Kommission von Arbeitgebern und Gewerkschaften festgelegt. Er gilt für rund 6,2 Millionen Beschäftigte. Nach der Veröffentlichung des Gutachtens über sexualisierte Gewalt im Erzbistum München und Freising hat die Bundesregierung die katholische Kirche zu einer umfassenden und transparenten Aufarbeitung aufgefordert. Eine Sprecherin sagte, der Missbrauch und der Umgang damit mache fassungslos. Umso dringender sei nun die vollständige Aufklärung. Die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, Stetter Kaub, sieht dabei auch die Politik in der Pflicht und regt einen Parlamentsausschuss an. Eine Woche nach dem Vulkanausbruch im Südseestaat Tonga zeigen erste Videos die massiven Schäden. In Küstennähe hat ein Tsunami mit bis zu 15 Meter hohen Wellen zahlreiche Gebäude zerstört und Bäume umgerissen. Ganze Landstriche wurden verwüstet. Viele Inseln sind von einer Ascheschicht bedeckt. Peru kämpft unterdessen mit einer Ölpest. Die hohen Wellen infolge des Ausbruchs hatten zu einem Unfall beim Entladen eines Öltankers geführt.
Dass er hier sitzt, im Hamburger Thalia-Theater und die Proben zum Tschechow-Stück Der schwarze Mönch direkt aus dem Parkettsaal leiten kann, das hätte Kirill Serebrennikow vor kurzem selbst noch nicht für möglich gehalten. In seiner russischen Heimat hat er erlebt, dass die Freiheit der Kunst dort recht schnell enden kann. 2017 wurde der systemkritische Künstler wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern verhaftet und nach jahrelangem Hausarrest 2020 zu einer dreijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Zwar durfte er für die Inszenierung nun nach Hamburg ausreisen, direkt nach der Premiere, morgen Abend, muss er jedoch sofort nach Moskau zurück. Jan-Peter Gerkens.
Umsturz, Chaos, Veränderung. Die ganze Welt in Aufruhr. Ein Mensch darin, der nach Wahrheit und Freiheit sucht.
Je klüger ein Mensch ist und je weiter in seiner moralischen Entwicklung, desto freier ist er.
Regisseur Kirill Serebrennikow inszeniert seine Bearbeitung einer Tschechow-Novelle in Hamburg. Den Punk unter den Regisseuren haben sie ihn genannt. Ihn, der keinen Konflikt mit der russischen Obrigkeit scheute und dafür lange mit Hausarrest büßen musste. Es geht im Stück um einen Mann, der einen Ausweg sucht, die richtige Tür, um seiner sehr düsteren Situation zu entkommen.
In Black, Dark Forest, in Dunkelheit.
Ein bisschen so wie Kirill Serebrennikow selbst. Dass er am Thalia-Theater das Festival der Lessing-Tage eröffnen wird, ein kleines Wunder.
Gerade in dieser Zeit der absoluten Dunkelheit und Finsternis und der schlechten Nachrichten ohne Ende kämpfen wir uns hier seit Jahren an diese Produktion heran gegen politische Probleme und Schwierigkeiten. Also wenn das wirklich rauskommt am Samstag, dann ist das sowieso schon ein Sieg unserer Lebenskraft.
September 2017. Lasst ihn frei, rufen Anhänger des unbequemen Regisseurs vor einem Moskauer Bezirksgericht. Serebrennikow war verhaftet worden, weil er staatliche Gelder für sein Gogol-Theater unterschlagen haben soll. Ein von ihm inszeniertes Stück, das nachweislich etliche Male gespielt wurde, sei nie entstanden, lautete die fadenscheinige Anklage. Im strengen Hausarrest arbeitet er für internationale Bühnen weiter, per Video und mit seinem vertrauten Team. Die Aufführungen wurden stets zur Demonstration für seine Befreiung. Jetzt darf er endlich wieder reisen. Es war eine gewaltige Überraschung, die beste Nachricht in diesem Jahr. Ich möchte aber keinem aus Dankbarkeit um den Hals fallen und grübeln, warum und weshalb ich jetzt hier sein darf. Sie haben es mir erlaubt und ich werde zurückkehren. Okay.
Good. I go to work and I have to come back. Well, I'm gonna come back.
Premiere des Bühnenspektakels mit Licht, Klang und tieferer Bedeutung morgen Abend. Ein Stück Hoffnung in unsicheren Zeiten.
Bei der Handball-Europameisterschaft hat die deutsche Mannschaft vor wenigen Minuten ihr zweites Hauptrundenspiel verloren. Gegen Norwegen hieß es am Ende 23-28. Und damit sind die Chancen auf das Erreichen des Halbfinals auf ein Minimum gesunken. Henrik Deichmann.
Enttäuschung bei den deutschen Handballern. Die Chance aufs Halbfinale nach der zweiten Hauptrundenniederlage fast vertan. Der Start dank einer guten Abwehr und eines starken Torhüters Johannes Bitter noch erfolgreich. Viele schnelle Tempo-Gegenstoßtore und eine 5-3-Führung durch Lukas Zerbe nach 10 Minuten. Bitter im deutschen Tor mit 6 Paraden, gerannt für eine starke erste Viertelstunde. Doch danach häufen sich die Flüchtigkeitsfehler in der durch 11 Corona-Fälle geschwächten deutschen Mannschaft. Zur Pause liegt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit 12-14 zurück. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kommt dann auch noch Pech hinzu. 4 Tore Rückstand. Die deutsche Mannschaft beweist aber Moral, kämpft sich wieder heran. 2000 Fans in Bratislava sehen danach jedoch einen souverän aufspielenden EM-Dritten Norwegen, der sich den Vorsprung nicht mehr nehmen lässt, mit 28-23 gewinnt. Deutschland muss jetzt am Sonntag gegen Schweden unbedingt gewinnen, um die Minimalchance aufs Halbfinale zu erhalten.
Das hier war wohl sein größter Hit. Aber Meatloaf war nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern wirkte auch in zahlreichen Filmen mit, wie hier etwa in der Rocky Horror Picture Show. Nun ist der Schauspieler und Sänger legendärer Rockhymnen im Alter von 74 Jahren gestorben. Und wir schauen zum Schluss noch mit Claudia auf das Wochenendwetter. Wie sind denn die Aussichten?
Ingo, es wird in der Nacht und auch morgen noch mal ziemlich winterlich, vor allem im Süden Deutschlands. Und dann Hochdruckeinfluss und recht ruhiges Wetter, was dann aber auch oft heißt Nebel, Hochnebel. Das Hoch, das sieht man jetzt schon sehr schön hier westlich von uns, auch diese Wolken, die dazugehören. Diese Warmfront, die zieht jetzt noch mal über uns hinweg, bringt im Moment auch schon zum Teil nach Süden hin kräftigen Schneefall. Deswegen dort auch das Schneezeichen und noch ziemlich spannend, hier vom Mittelmeerraum über die Türkei weiter nach Osten reichend eine Kaltfront, die im Norden der Türkei angrenzend ans Schwarze Meer für heftigen Schnee sorgen wird. Aber zurück zu unseren Schneefällen. Jetzt in der Nacht in den Mittelgebirgen, so oberhalb von 500, 600 Metern, wird es schneien, kräftig vor allen Dingen Erzgebirge Vogtland und dann auch in Bayern. Bayern, also im Alpenvorland. Morgen geht das weiter mit dem Schneefall, vor allen Dingen im Süden und Südosten. Das heißt so Ostalb-Allgäu, dann rüber bis nach Bayern, Alpenvorland. Immer noch weiterer Schneefall und direkt an den Alpen können das 10 bis 15 Zentimeter werden. Da schneit es bis Sonntag früh zum Teil, in den Alpen sogar über ein halber Meter. Bei uns geht es jetzt in der Nacht eben weiter mit diesem Regen nach Nordwesten hin. Von dort kommt wärmere Luft mit der Warmfront. Im Süden mehr und mehr Schnee und die Schneefallgrenze, die liegt in der Nacht dann in Baden-Württemberg beispielsweise nur so bei 300, 400 Metern. In Bayern örtlich eben überhalb von 400 Metern auch kräftiger Schneefall. Temperaturen, ich habe es gerade gesagt, mit der Warmfront wird es im Nordwesten etwas wärmer. Da sind es morgen früh 3 bis 8 Grad, im Süden um 0 Grad, am Alpenrand sogar minus 8. Im Laufe des Nachmittags steigen die Temperaturen nach Westen hin auf plus 8 Grad. Sonst im Süden Bayerns leichter Frost bzw. Werte um 0 Grad. Die nächsten Tage Hochdruck, das heißt Nebel, Hochnebelfelder, aber steigende Temperaturen im Nordwesten. Am Montag ist dann sogar häufiger mal die Sonne dabei.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten zum Wochenende. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort aus Ludwigshafen und Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal. Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.